3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Cash is King heißt es so schön und im Private Equity Umfeld gilt das ganz besonders, denn es ist ja ein wesentliches Merkmal von Private Equity Investments, dass die Kapitalausstattung der Unternehmen effizient sein soll, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist mitunter ein schmaler Grat und damit das gut geht, braucht es ein erstklassiges Radarsystem. Das ist die Finanzabteilung, insbesondere das Treasury, wo alle Fäden in Sachen Liquiditätsmanagement zusammenlaufen. Nur gerade bei Carve-Outs, wenn ein Unternehmensteil aus einem großen Konzern herausgelöst wird, gibt es am Anfang oft gar kein Treasury. Wie man das schnell aufbaut, was die größten Herausforderungen dabei sind und wo die Wünsche der Private Equity Eigentümer manchmal mit ihren Budgetvorgaben in Konflikt geraten, das diskutieren wir in der heutigen Folge unseres Podcasts. Als Stargast haben wir eine Expertin gewinnen können, die als Interim-Managerin schon mehrfach im Auftrag von PE-Investoren Treasury-Abteilung aufgebaut hat, Annette Gilles. Herzlich willkommen bei TPE, liebe Annette.
Vielen Dank, ich freue mich, dabei sein zu können.
Und Annette wird heute nicht nur von mir gechallenged, sondern auch von meinen beiden Co-Hosts. Paul Taaf als mehrfacher PE-CFO kennt die Rolle als Chef der Finanzabteilung und damit auch des Treasuries aus eigener Erfahrung und die Rolle als Gesicht nach außen zum PE-Gesellschafter. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Danke, lieber Michael. Freut mich, da zu sein. Hi, Annette. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja mehrmals zusammengearbeitet. Und meine erste PE war ein Carve-Out.
Und Jens Arzleben hat viele Jahre auf der anderen Seite gearbeitet, und zwar als Manager eines Private Equity Investors und kennt damit die Sichtweise des Eigentümers auf die Themen Treasury und Cash sehr gut. Eine exzellente Kombination. Und auch dir ein herzliches Moin, lieber Jens.
Ja, herzliches Moin aus Hamburg, ihr Lieben.
Annette, du bist Spezialistin für den Aufbau kleiner, aber feiner Treasury-Teams im PE-Kontext und hast das schon einige Male erfolgreich gemacht. Sag mal, wie lange dauert es denn, bis nach einem Carve-Out ein eigenständiges Treasury aufgebaut und arbeitsfähig ist?
Das hängt von der Grundvoraussetzung an. Man kann das durchaus in einem halben Jahr schaffen, wenn man die entsprechende Teamgröße hat und genug Geld in die Hand nimmt. Wenn man ein bisschen weniger investiert, dann kann es durchaus ein bisschen länger dauern. 2 Jahre, bis man die grundlegenden Sachen aufgebaut hat. Das hängt davon ab, wie viel Manpower man tatsächlich auch hat.
Warum ist ein Treasury denn wichtig? Welchen Beitrag leistet diese Abteilung zum Erfolg eines Unternehmens?
Treasury liefert eigentlich in dreierlei Hinsicht einen sehr wichtigen Wertbeitrag, einmal operativ, finanziell und strategisch. Bei operativen, also da kommen so Punkte zum Tragen wie Zahlungsfähigkeit ab Tag 1, die Cash-Transparenz, vor allem die Steuerbarkeit des Cashs in Echtzeit, ganz, ganz wichtig. Und auch gerade bei PE-Unternehmen sehr wichtig, die Skalierbarkeit und die Resilienz, ja, im PE-Tempo natürlich, wenn es weiter M&A-Prozesse gibt. Finanziell Verbesserungen natürlich von Net Debt, Internal Rate of Return, Covenant Headroom, Kapitalkosten, Bankability, das sind so die Stichworte, die ich jetzt unter dem Aspekt benennen würde. Und strategisch einfach Optionen schaffen, ja, für weitere M&A-Aktionen. Eine Exit-Readiness ist ja bei PE auch immer ganz, ganz wichtig und ja, einfach grundsätzlich den Investment Case befeuern. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte, die Treasury bieten kann.
Paul, in aller Regel ist es ja nicht der Treasurer oder die Treasurerin, die mit dem PE-Investor über diese Dinge spricht, sondern der CFO, der Chef der Finanzabteilung, in der das Treasury angesiedelt ist. Du warst einige Male in dieser Position auch bei Private Equity finanzierten Unternehmen und musstest natürlich dem Eigentümer regelmäßig detailliert berichten, auch was die Liquidität angeht und wie die sich entwickelt. Was benötigt ein CFO von seinem Treasury denn, um die Erwartungen seiner Private Equity Eigentümer erfüllen zu können und da sprechfähig und lieferfähig zu sein? Was ist der Anspruch?
Der Anspruch ist meistens von der PE-Seite höher, als die Realität es hergibt. Ja, das ist Punkt 1. Das heißt, in meine Stationen, also meine erste bei Advent war ein Carve-Out von Degussa, da hat es nichts gegeben. Ist halt Carve-Out. New Entities war ja global unterwegs. Da musst du einfach sicherstellen, dass du schnell... Also es gibt jetzt vielleicht ein bisschen fachlich jetzt, aber es gibt ja 2 Arten von Cash Forecast. Es gibt ja die Direct-Methode und die Indirect-Methode. Indirect-Methode ist einfach zusammengefasst, es ist Bilanzbewegungen und damit kann man das Geschäft nicht steuern. Da muss man auf die Eingänge und Ausgänge gehen. Und das kann man relativ schnell hinbekommen durch die Kontoauszüge. Was hat man für Zahlungsziele bei Debitoren, bei Kreditoren? Bei Kreditoren kann man die ein bisschen verlängern, auch wenn die Suppliers teilweise verärgert sind. Bei Debitoren ist es häufig so, dass die nicht so effizient nachgefasst werden, dass das Mahnsystem nicht so gut ist. Am schwierigsten ist immer die Inventories, also die Stocks zu managen. Ja. Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber wichtigste Ziel am Anfang ist, was es wollen denn natürlich die PEs, das will auch der CFO, wie viel Cash habe ich heute? Und dann wird es kompliziert. How about a cash forecast? Oh, a cash forecast. Ah, sowas. Das haben wir nie gemacht. Manchmal haben sie auch keine P&L Forecast. Es ist deutlich einfacher, einen P&L Forecast zu machen, als einen Cash Forecast zu machen. Aber in der Regel ist ein P&L Forecast deutlich weniger belastbar als einen guten Cashflow Forecast. Und die weichen auch voneinander ab. In der Regel. Was ja einiges schon sagt, ne? Dass du kannst nicht mit einem P&L planen, die wahrscheinliche Cashflows nicht widerspiegeln. Weißt du, die P's. Und deswegen geht man dann auch immer parallel vor. Und dann, sorry, ich nenne nur ganz kurz. Aber wenn es darum geht, beides abzustimmen, dann kannst du deine ganze Abteilung darauf fokussieren, hast du am Ende eine Abstimmung, aber es nutzt ja nichts. Ja, also nur vielleicht ein paar Ausschnitte aus der Realität als PE-CFO.
Oh, danke, Paul. Ich bin so froh, dass du das ansprichst. Das ist ein tägliches Thema im Treasury. Warum brauchen wir verflixt nochmal eine eigene Liquiditätsplanung und einen Cash Forecast, der auf den tatsächlichen Bewegungen auf dem Konto basiert? Wir haben noch das andere. Das ist sehr schwierig, manchen zu vermitteln, dass es sehr wichtig ist, auf den tatsächlichen Cashflows aufzusetzen.
Wir haben ja aber ein interessantes Phänomen, wenn ich euch richtig verstehe. Wir haben eine Umgebung, in der der Cash-Forecast viel wichtiger ist und viel granularer gemacht werden muss als, sagen wir, bei normalen Mittelständern oder Konzernen, die sehr viel Cash haben, ja, die nicht auf Kapitaleffizienz geführt werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, dass oft gar kein Treasury vorhanden ist nach dem Carve-out oder ein sehr rudimentäres Treasury. Wie macht man denn diesen Step von dem, was da ist, zu dem, was man braucht, um es erfüllen zu können?
Also kann ich gerne beantworten, Michael. Es gibt ja immer, egal welche Firma du heißt, ja, es gibt ja immer Kontoauszüge von deinen Banken, ja. Und du fängst mit den Kontoauszügen an und du hast am besten eine Excel-Spreadsheet, am besten so einen umfangreichen Makro, ja. Also sollte man sonst auch nicht zu verkomplizieren, ja. Aber du fängst mit diesen Kontoauszügen an, fängst dann an, deine Excel-Datei aufzubauen. Du siehst die Zahlungen von Kunden, du siehst die Zahlungen an Lieferanten, du pickst die großen Zahlungen raus, Payroll einmal im Monat, etc., etc., etc. Dann hast du ein Bild und du stellst am Anfang fest, oh, so belastbar war das nicht. Ich habe vielleicht einen Anfangssaldo von 100 und ich habe einen Endsaldo von 150 vorausgesehen und du landest vielleicht bei 120. Und dann fängst du an, tiefer und tiefer einzusteigen, wo kommen die Weichungen her? Und mit Übung wirst du besser. Ja, fang nicht an, eine P&L-Abstimmung zu machen oder eine Bilanzabstimmung zu machen am Anfang. That's a never-ending journey, ja, eine absolute Zeitvergeudung und da muss man die PEs managen. Du darfst nicht vergessen, bei PEs, und Jens wird das bestätigen, es sind meistens nicht operating people dabei, ne, sondern eher so die deal people, die schnell reich werden wollen. Das war jetzt a cheap shot, I know. Aber es ist eine ganz andere Mentalität. Ich habe zum Beispiel eine Frage bekommen, hey Paul, your forecast is wrong. So war die Aussage von einem Junior-Guy, good guy, der Martin aus Österreich war das gewesen, guter Typ. Da habe ich gesagt, Martin, no, my forecast was not wrong, my forecast was a forecast. Ja, und solche Sachen, nicht? Das ist, da kannst du viel Spaß haben. Du musst einfach mal ein cooles Kopf bewahren und die PE-Guys auf deine Seite ziehen. Und Gott sei Dank, also gerade bei Advent waren das tolle Leute, die uns supportet haben. Also keine Spionen, die ich auch erlebt habe, die dann, ich weiß was besser, und dann berichtet haben an den Dealpartner wie Jens. Und dann auf einmal gab es dann Kommunikation in der falschen Richtung von oben und von unten. Und dann kommt der CEO zu mir und sagt, Paul, I just got a call from the chairman, what the fuck is going on, yeah?
Hast du dich da angesprochen, Jens, in dieser Beschreibung, dass das eher finanzgetrieben ist und nicht der richtige Sinn für Treasury oft vorhanden ist bei PI, oder hast du das anders erlebt in deiner Zeit?
Also Verständnis von Treasury, würde ich sagen.
Ich darf jetzt mal was sagen, es ist totaler Bullshit. Natürlich ist das für uns das Allerwichtigste. Ja. Bei uns gab es eine wichtige Grundlage und die hieß Follow the Cash. Und ich will mal von den ganzen Tech-Terms hier weg, sondern ich will das mal wieder vergleichen mit einem Organismus. Ich meine, die Liquidität ist der Bloodstream, ne? Das ist der Blutkreislauf des Unternehmens. Und wenn du ein Unternehmen wirklich verstehen willst, dann musst du dir die Cashflow-Ströme anschauen. Wenn du Wertschöpfungsparameter verstehen willst, wenn du verstehen willst, wo muss man denn wirklich ansetzen, um das Unternehmen auch nach vorn zu bringen, dann musst du über den Cashflow gehen. Deswegen bin ich auch einer, der schon seit Jahrzehnten immer schmunzelt, dass der Bewertungsmaßstab für Unternehmen EBITDA ist. Was ein völliger Schwachsinn. Ja, selbst EBIT ist als Bewertungsplattform, das ist Marketing-Ding-Dong, weil man sich damit mit den wirklich wahren Dingen nicht so beschäftigen muss als M&A-Berater. Sorry, Friends. Ja, sondern eigentlich müsste ein Cashflow-Parameter Basis sein für die Bewertung, ob ein Unternehmen gut gesteuert ist, gut funktioniert, auf Wachstumskurs ist oder nicht. Und das ist auch, ich sag mal, die Größe, die dann den Jungs bei Private Equity, die gerade anfangen, wirklich hilft, operative Zusammenhänge zu verstehen. Und gerade in der Distressed-Situation, die ja auch mal vorkommen mag, da wird klar, warum das so relevant ist. Weil wenn du wirklich on a daily basis Cashflow steuern musst, um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, dann merkst du erstmal, was du alles nicht weißt. Ja, also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ein Private Equity, der nicht auf Cashflow achtet, ist kein Private Equity.
Das ist auch ein Missverständnis. Das hat, glaube ich, keine behauptet. Mir ging es darum, dass es kompliziert sein kann, das zu
implementieren. Ja, das ist the most complicated thing, I guess. Ja, ja, absolut. Aber da sind wir doch auch wieder beim Punkt. Ich meine, wofür werde ich denn bezahlt? Ja, oder wie du so schön sagst, so schnell reich, was ja auch nicht stimmt. Aber ich werde ja genau dafür bezahlt, dass ich genau diese Dinge auch beherrsche. Bei uns hieß es auch immer, you have to be a forensic analyst. You have to be better than the big four. Wir müssen tatsächlich in die Zahlenwelt und vor allen Dingen ins Cashflow tief eintauchen, um dieses Geschäft überhaupt verstehen zu können, um auch auf Augenhöhe mit dem Management auch die Dinge besprechen zu können, um die es geht.
Ja, das sehe ich auch immer wieder. Also das Allerwichtigste am Start, jetzt gerade bei einem Carve-Out, ist A, die Cash-Visibilität, aber auch, wohin geht der Cash, also die Planung. Und das wird häufig vergessen, weil man sagt, ja, wir haben ja eine P&L-Planung, alles wunderbar, wir wissen ja Bescheid. Da habe ich aber auch oft gesehen, dass das absolut nicht ausreicht. Und jeder ist ein bisschen genervt. Ja? Also ich weiß nicht, wie oft ich Liquiditätsplanung schon eingeführt habe, mindestens 9-mal. Und bei jedem Projekt waren alle Leute genervt, dass sie so genau auf die Zahlungsströme gucken sollen. Und dann haben wir auch immer Leute eingebunden, die jetzt nicht per se im Finance sitzen. Weil das sind die Leute, die wissen, wann was passiert. Also ein Salesman weiß, wann sein Kunde potenziell bezahlt. Ein Projektleiter weiß, wie weit sein Projekt ist, wenn jetzt der Cash an einen Projektstand gebunden ist. Ja, wenn ein Meilenstein abgeschlossen ist, dann kommt das nächste. Wer weiß denn das? Das weiß der, der das Projekt steuert. Also das sind die Leute, die man da einbinden muss. Die freuen sich da alle in der Regel nicht drüber. Ich habe noch keinen erlebt, der das klasse fand. Aber das sind die Menschen, die man braucht. Und das wird ganz, ganz oft vergessen, dass Finance nicht nur in der Finance-Abteilung passiert.
Was brauchst du denn, Annette, als Ausstattung, um diese Lieferanforderungen von CFO und Private Equity-Eigentümer, die Jens und Paul hier geschildert haben, zu erfüllen in relativ kurzer Zeit?
Also ganz sicher kein Excel. Sorry, Paul, ich möchte nicht dich erzählen.
Annette, wenn du sonst nichts hast, bist du dankbar, dass du Excel hast. Glaub mir das.
Ja, wenn man nichts anderes hat, aber die technischen Möglichkeiten sind heute so gut, da würde ich sofort was anderes einführen. Und es geht auch inzwischen relativ schnell. Und eine Planung in einem Tool ist genauso einfach oder fast noch einfacher. Und du hast einfach die ganzen technischen Möglichkeiten und KI, wenn du es noch willst. Ich brauche die Ansprechpartner, um mit denen sprechen zu können. Und ich brauche einen klaren Auftrag und die Geschäftsseite muss dahinter stehen, dass auch Personen, die nicht im Finance sind, daran mitarbeiten.
Michael, lass uns doch einen Schritt zurückgehen, dass wir anfangen mit Jens und wie er das von der Eigentümerseite, seine Erlebnisse jetzt, wenn er die Due Diligence gemacht hat, um letztendlich zu entscheiden, kaufe ich diese Firma für Preis XYZ. Jens, wie war das dann damals bei dir? Du hast ja auch Firmen gekauft, wo es kein Cash Forecasting gegeben hat.
Das ist ja auch so eine Erkenntnis, dass der Mittelstand nicht mit Cash-Steuerung groß wird. Der Mittelstand, der ist, also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber häufig auf BWA-Stand, was die Steuerung des Unternehmens angeht. Da ist selbst ein integriertes Modell, was natürlich für einen Investmentbanker schon irgendwie Standard ist, habe ich so noch nie gefunden. Geschweige denn, dass es wirklich ein Verständnis gibt über die Frage, warum fließt denn Cash von wo nach wo und wann? So, das heißt also, diesen Blick auf die Steuerung des Unternehmens haben wir in den allermeisten Fällen überhaupt erst mitgebracht. Und dann ist es eben so, dann sind wir wieder bei einer Methodenkompetenz, dass häufig in den Unternehmen diese Methodenkompetenz auch erstmal aufgebaut werden muss. Die kann ich auch aus dem Unternehmen heraus gar nicht entwickeln. Das muss ich in der Regel immer extern zuführen. Ja, und dann sind wir wieder bei dem, was Annette macht. Wenn du jemanden hast, der diese Methodenkompetenz dann in das Unternehmen implementiert und all diese Widerstände dann auch beseitigt, die vielleicht intern bestehen, weil das ist ja anstrengend und da muss man ja umdenken und da muss man ja plötzlich Dinge anders machen und anders sehen und andere Diskussionen führen. Wenn die dann anfangen zu verstehen, was das für Vorteile hat. Ich sag mal so, Cash is the bloodstream, nochmal. Das heißt, wenn ich Investitionen finanzieren möchte, dann sollte ich wissen, was der Cashflow dafür hergibt. Wenn ich mich überhaupt grundsätzlich entsprechend finanzieren will, wenn ich Buy and Build machen will, wenn ich Restrukturierung, Reorganisationsmaßnahmen machen will, dann habe ich immer automatisch Cashflow-Notwendigkeiten und irgendwann versteht das Unternehmen, dass die effiziente Steuerung des Cashflows unendlich viele Möglichkeiten freisetzt, die so nicht freigesetzt worden wären, weil Cash irgendwo verpufft.
Ja, und vor allem musst du auch gucken, wie du den Cash so zentralisierst, dass du genau diese Ströme ja steuerst. Ja, nicht nur, dass du weißt, was von wo nach wo geht, sondern dass du es aktiv steuerst. Und das ist letztendlich die Voraussetzung dafür, das zu tun, was du gerade beschrieben hast.
Genau. Und deswegen heißt ja auch Treasury Schatzkammer. Ne?
Genau.
Das ist eine zentrale Schatzkammer, die dafür Sorge trägt, dass das Gold, was reinkommt, auch für die richtigen Dinge wieder rausgeht.
Gerade diese nicht vorhandene Cash-Kultur, was Jens präzise beschreibt, und das ist so zutreffend, muss man überlegen. Das ist ja für die PEs auch so ein Schock. Holy shit, they don't know how much cash they have, bla bla bla. Das ist aber die Wahrheit. So, dann kommst du rein, der Annette oder jemand anders, und die Annette sprach eben davon, das muss man zentralisieren. Also ich habe bei einem mittelständischen Unternehmen von CVC Capital gearbeitet, ja, und wenn du mit den Geschäftsführern von den lokalen Gesellschaften gesprochen hast, die sagen, was? Ihr wollt jetzt unsere Cash haben? Ja, ich bin Geschäftsführer. Ich habe doch die Verantwortung für das Geschäft. Das geht nicht. Und dann gab es immer einen Krieg, weil es gab einen Interessenkonflikt, ja, zwischen Lokal und Gruppe und so weiter. Die waren es gar nicht gewohnt, einen Cash-Forecast zu machen. Und jetzt bekommen sie ein Cash-Pooling, das heißt ein Pooling, wo die ganze Group-Cash transparent sein sollte und wo Annette Zugriff hat oder Paul Zugriff hat. Nein, das wollen wir nicht. Und dann hast du diesen Kampf. Und da muss natürlich diplomatisch und überzeugend sein, aber manchmal könntest du die Leute einfach mal eins auf die Zähler geben, ja. Wir haben Covenants, weil die Covenants, die beinhalten Net Debt, Free Cashflow. Free Cashflow ist Teil eines Covenants, ja. Und der Free Cashflow hat mit EBITDA, wie jetzt zu Recht gesagt hat, wenig zu tun, ja. Die Leute denken immer, EBITDA ist ja close to cash. EBITDA ist voll mit recurring und non-recurring Scheiße. Also, das ist ein Spiel. Ich bin jetzt ein bisschen salopp und provoziert hier, ja. Also das sind so die Dinge, mit denen man zu tun hat bei diesem Private Equity Mittelstand Invest. Aber es kann natürlich auch richtig Spaß machen. Das muss man auch mal positiv verkaufen. Und last but not least, Annette, das muss man auch sagen. Also die Fortschritte im Bereich Treasury Tools, seitdem ich CFO war, sind wahnsinnig. Ja, also das ist echt beeindruckend, wie viele Treasury-Tools und Treasury-Systeme es gibt, Annette, in den letzten Jahren gute Sachen, richtig gute Sachen, die natürlich Excel auch überflüssig machen.
Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, Paul, die kenne ich natürlich auch zur Genüge, gerade in einem meiner letzten Projekte, wo ich eine Treasury aufgebaut habe. Das ist aber gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Cash zu zentralisieren. In Softwarekonzerne hatten wir gut 100 Gesellschaften, teilweise sehr klein mit nicht so horrend viel Umsatz, 1 Million, vielleicht 5 Millionen. und das Cash lag überall verstreut. Da haben wir ein Cash-Pooling eingeführt und bevor wir noch fertig waren und das komplett abgeschlossen hatten, haben wir 1,5 Millionen Zinskosten gespart pro Jahr, weil wir den Cash zentralisiert haben und wir RCF zurückzahlen konnten. So, das ist jetzt eine Ersparnis, die dann quasi fast jährlich stattfinden kann und das Projekt war fast genauso teuer. Also noch bevor ich das Projekt beendet hatte, haben wir das Projekt quasi amortisiert, das zum einen. Und ich kenne aber auch das, was du, Jens, gesagt hast, eben habe ich auch noch ein schönes Beispiel dazu. Ich war dieses Jahr bei einem Familienunternehmen, 800 Millionen Umsatz. Die haben mir auf der einen Seite erzählt, ja, sie haben jetzt in 2 Jahren den Umsatz um 200 Millionen gesteigert. Sie wären total cash-rich. Aber die ganzen einzelnen Gesellschaften arbeiten sehr separat, jeder für sich. Genau dieses Ding, was du auch gerade angesprochen hast, Paul, jeder Geschäftsführer sitzt quasi auf seinem Cash. Und quasi im gleichen Atemzug wurde mir gesagt, sie arbeiten gerade an ihrer ersten externen Finanzierung. Und da gingen bei mir alle Warnlampen an und habe ich gesagt, ihr seid cash-rich und ihr erzählt mir jetzt, ihr habt keinen Zugriff auf euer Cash und macht jetzt deswegen eine externe Finanzierung. Also ich war kurz davor zu sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich habe das Projekt leider nicht gewonnen. Die haben da sich für jemand anders entschieden. Also ich hätte da gerne mal den Laden ein bisschen aufgemischt und die an die Hand genommen und gesagt, hier, so baut ihr jetzt mal eine Treasury auf. Die hatten übrigens keine Treasury. Super Beispiele dafür, wie man am besten den Cash nicht steuert. Aber zumindest waren sie dabei und haben gesagt, sie müssen jetzt was tun.
Ich will nochmal auf den Punkt kommen, was verrät uns denn der Cashflow? Ja, also was hast du tatsächlich für einen Blutdruck sozusagen? Cashflow-Steuerung ist ja nicht for the sake of Cashflow-Steuerung. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich war ja auch Private Equity CFÖchen. Ne? Ich war ja bei einem Embedded Software-Unternehmen CFO. Wir waren Private Equity-backed. Und ich habe dann eingeführt die auftragspaketbezogene Zeiterfassung, weil wir Projekte hatten, die teilweise mehrere Mannjahre lang gingen und wir immer die Frage hatten einer effizienten Projektsteuerung und überhaupt in der Lage sein mussten, echte Cashflow, nämlich sprich Lohnkosten, ja, auf die Projekte so zu allozieren, dass ich die Cashflow-Bewegungen im Rahmen eines mehrjährigen Projektes auch nachvollziehen konnte, um daraus bessere, präzisere Projektangebote schreiben zu können, um daraus dann auch frühzeitig mit dem Kunden in Nachverhandlungen gehen zu können, wenn bestimmte Planungsmodule aus dem Ruder gelaufen sind. Das heißt, der Cash letztendlich, den überhaupt mal sauber aufzubrechen in seine Bestandteile und dann auch richtig wieder zuzuordnen, transparent zu machen, gibt mir überhaupt erstmal die Möglichkeit, mein Business präzise zu steuern und dann eben auch zu sehen, was das dann wiederum verändert auf der Cashflow-Seite, auf der Profitabilitätsseite, auf der Margenseite, auf der Effizienzseite. Und deswegen ist eine Cashflow-Steuerung relevant, um das Business zu durchdringen, zu verstehen und tatsächlich die ganzen Ineffizienzen da rauszuholen.
Annette, ich habe eine persönliche Frage an dich, wenn ich darf. Das klingt hier ja nach einer Revolution, die stattfindet in den ersten Monaten, wenn Private Equity Investor in Unternehmen einsteigt und das Treasury steht so ein bisschen im Zentrum dieser Revolution, um diese Cash-Transparenz herzustellen, aus all den Gründen, die wir besprochen haben. Das klingt sehr stressig, erfordert auch eine hohe Frustrationstoleranz, glaube ich. Die meisten Treasurer arbeiten relativ standardisiert in großen Unternehmen und haben da ihre speziellen Aufgabengebiete. Warum hast du dich entschieden, als Interim-Treasurerin zu arbeiten, gerade auch mit Fokus auf PI-Projekte und dich immer wieder in diese Revolution zu stürzen? Und wenn du über den Berg drüber gekommen bist, verabschiedest du dich und gehst in die nächste Revolution. Warum macht jemand sowas?
Ich liebe Herausforderungen und ich liebe solche Projekte und je komplexer und umständlicher und je mehr Widerstand, desto toller finde ich das. Also es ist tatsächlich so, ich war selbst in meiner Festanstellungszeit hauptsächlich bei PI-Unternehmen beziehungsweise ich habe 3 KVs bei Siemens mitgemacht, die dann in PI übergegangen sind. Das sind einfach Projekte, die sind reizvoll, die sind herausfordernd. Da passiert viel, da kann man viel bewegen, man kann neue Dinge aufsetzen und das taugt mir einfach viel mehr als jetzt mein so komplett operatives Treasury. Man kann da viel mehr bewegen und das mag ich.
Jetzt stelle ich mal eine etwas provokante Nachfrage. passen denn die Erwartungen der Private Equity Eigentümer, die Jens hier sehr klar geschildert hat, dann auch zu der Investitionsbereitschaft, um so ein Projekt, wie du es beschreibst, um die Anschaffungen, die damit verbunden sind, um sowas zu finanzieren, dass man auch schnell lieferfähig ist als Team? Ist das immer in line oder muss man da auch als Interim Treasurer oft der Überzeugungsarbeit leisten, vielleicht sogar beim CFO, dass da Budget und Leute rein müssen, damit diese Ziele erreicht werden können?
Also die Erwartung trifft leider nicht immer die Realität. Was ich festgestellt habe oder wo ich mich immer gefragt habe, wenn jetzt ein PE einen Due Diligence-Prozess macht, um ein Unternehmen zu kaufen oder mehrere Unternehmen, um das dann zu einem Konzern zusammenzufügen. Warum geht man nicht von vornherein hin und macht schon mal einen kleinen Treasury-Check? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren meistens so, dass Treasury überhaupt kein Thema war. Viele CFOs sehen Treasury nicht so. Die kommen nämlich in der Regel nicht aus dem Treasury oder viele kommen nicht daher. Ändert sich ein bisschen inzwischen, aber der Standard ist eher, man kommt aus dem Accounting oder aus dem Controlling. Viele wissen, glaube ich, nicht, was Treasury strategisch bewirken kann. Na, da ist häufig noch die Denke, ja, das sind die, die die Zahlung freigeben. Und es ist natürlich irgendwie ganz, ganz kurz gegriffen. Also da braucht man, denke ich, viel Überzeugungsarbeit. Man braucht viel Klarheit am Anfang. Was gibt's überhaupt schon? Was haben wir? Wo muss es hingehen? Was sind die Stellschrauben, um genau das zu erreichen? Nämlich, dass Cash nicht nur sichtbar ist, sondern vor allem steuerbar. Also eine absolute klare Diagnose. Und da gehe ich hin und helfe Unternehmen, mache dann Treasury Assessment. Ja, und ich gucke mir in allen Detailfragen an, wie ist das Treasury aufgestellt und kann dann hinter sagen, das sind die Maßnahmen, die ich hier empfehle, das sind die Prioritäten zu den Maßnahmen, das müsst ihr zuerst machen und dann setze ich es natürlich auch gerne um an der Stelle. Und ganz wichtig, Kommunikation, ganz klar sagen, das ist der Status, da müsst ihr hin und das sind die Stellschrauben. Das wird es ungefähr kosten, es ist nicht immer unbedingt billig, aber man hat ja an dem Beispiel, was ich vorhin schon gebracht habe, gesehen, wir haben bei dem Softwarekonzern ungefähr 1,5 Millionen Euro ausgegeben und das war quasi im ersten Jahr des Projekts. Das hatten wir das Geld schon wieder drin. Es wirkt viel, aber es lohnt sich.
Es ist in der Regel so, Cash ist nicht der Fokus. Unglaublich eigentlich, ja. Und die PEs können das auch nicht glauben, aber die wissen es, weil sie es gesehen haben. Ja, da verliert man das PE natürlich Vertrauen. What the hell is going on? I want to buy a company and they don't know their cash flow. Aber wo du das ändern kannst, ist in den Bonuspläne für das Senior Management Team, dass du schön nicht nur EBITDA-Fokus hast, ja. EBITDA ist auch wichtig, ja. Aber dass du auch Free Cashflow und Net Debt-Fokus hast. Und da kannst du... Closest to the pocket is the quickest way to influence. Ja, das ist die Realität. Ja, das ist ein sehr effektiver Weg, das zu tun. Und du musst natürlich auch erklären, ich meine, EBITDA, warum würde dieser EBITDA-Begriff überhaupt erfunden? Ich gehe auch davon aus, dass Private Equity da eine starke Rolle gespielt hat. Das ist ja die nächste Cashflow-Zahl in der P&L. Nur, man muss verstehen, wie man das dann adjusted mit Working Capital Movements und Accruals und so weiter und so fort, um zu sehen, der Gap zwischen EBITDA und Free Cashflow. Das ist für einen CEO super wichtig zu verstehen. Und wenn er weiß, dass es ein Teil von seinem Bonus ist, dann ist seine Bereitschaft, das schneller zu verstehen, sehr ausgeprägt, ja. Insofern ist Culture Changing. Und nicht nur Fingerpointing, komm, wir machen das, weil Finance gesagt hat, sondern wir machen das, weil das für uns alle wichtig ist und für die Wertsteigerung des Unternehmens wichtig ist, wenn ich eine Investition oder Akquisition machen will, ob ich das aus Free Cashflow finanzieren kann.
Und das in Unternehmen, die bislang Deckungsbeitrag 1 geführt wurden. Herzlichen Glückwunsch.
Ich finde, was du gerade gesagt hast, Paul, die Kommunikation, die Leute mitnehmen, das habe ich also in jedem Projekt als A und O sehe ich das, ja, wenn man den Leuten erklärt, warum sie das jetzt anders machen dürfen und was sie selber davon im Endeffekt haben und die Firma davon hat, dann zieht da letztendlich auch jeder mit, auch jeder, der sich da länger sträubt.
Aber Annette, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du einen CFO hast, der von Treasury nichts verstehen will, ruf mich bitte an.
Mach ich.
Paul, die Einladung nehme ich gerade mal an. Du als Headhunter besetzt ja sehr oft Finanzpositionen im Private Equity Kontext. Das ist ja so ein bisschen der Sweet Spot deiner Firma. Teilst du die Einschätzung von Annette, dass oft beim PE-Investor, aber auch beim CFO diese Erkenntnis am Anfang noch nicht da ist, wie wichtig Treasury ist und damit auch die Investitionsbereitschaft nicht so ausgeprägt, wie sie sein sollte? Oder verbessert sich das gerade jetzt, wo wir auch in der wirtschaftlichen Phase sind, wo Cash natürlich wichtiger ist, als wenn es in Schubkarren rausgefahren werden kann, weil so viel reinkommt?
tue mich wahnsinnig schwer, das zu glauben. Aber wenn Annette das sagt, dann wird es stimmen. Fakt ist, die Annette hat recht. Die meisten CFOs kommen auch aus dem Controlling-Bereich, hat auch Vorteile. Die haben dann in der Regel auch Rechnungswesen, Menschen, die Rechnungswesen verstehen. Rechnungswesen und Cashflow haben, das sind zwei ganz andere Welten, ja, auch vom Typen her. Ja, das scheint so zu sein. Ich war ja selbst Treasurer von einer internationalen Gruppe. Ich habe bewusst, dass CFO, ich habe gesagt, ich will alle Stationen kennenlernen. Ich war Treasurer, ich war Controller und dann war ich CFO. Und das war sehr vorteilhaft. Wie gesagt, ich tue mich schwer nachzuvollziehen, dass ein CFO Annette keine Interesse für Treasury hat. Jesus.
Nein, ich meine ja, wenn die nicht wissen, also wenn jemand denkt, der Treasury ist, sind die Leute, die den Zahlungsverkehr machen. Dann kann ich das ein bisschen verstehen, aber da muss man erstmal wissen, dass Treasury ja mehr kann. Und ich denke, gerade als PI die Rentabilität deines Invests sicherstellen willst, dann tust du gut dran, Treasury zu machen. Und zwar richtig.
Die Zeit fliegt, aber ich würde gerne eine Frage an euch alle stellen, um das nochmal in einen anderen Aspekt reinzubringen. Und ich würde gerne mit Jens beginnen. Entscheidend ist ja auch die Frage, wenn man über Investitionsbereitschaft und Awareness spricht, kann die Treasury-Abteilung auch wirklich ein Teil des strategischen Value Creations sein? Kann die einen Wertbeitrag liefern oder muss sie einen Wertbeitrag liefern zu dem Unternehmenserfolg und zu dem Erfolg des Private Equity Investments? Was ist deine Meinung aus deiner Erfahrung als Finanzinvestor, Jens? Kann und muss die Treasury-Abteilung sich selber auch als strategischer Werttreiber verstehen und wo könnte sie Input liefern? Oder glaubst du eher, es ist und bleibt eine Kostenstelle, eine Service-Line und so sollte man sie auch fairerweise betrachten?
Naja, in der idealen Welt hat jeder natürlich ein Verständnis zu entwickeln, dass er Teil eines strategischen Gesamtkonzepts ist und damit auch eine Verantwortung hat für die strategischen Elemente. Aber das fordert natürlich auch einen entsprechenden offenen Umgang. Also das ist das gleiche wie beim HR-Bereich. Ne? Wenn ich HR nicht als strategischen Partner auf Augenhöhe und als strategisch relevant ansehe, dann werde ich ihn immer als Erfüllungsgehilfen sehen. Wenn ich Treasury nicht als strategisch relevante Einheit sehe, die mir tatsächlich Licht ins Dunkel bringen kann, was für meine strategische Positionierung entscheidend ist, dann werde ich die mal als Erfüllungsgehilfen sehen. Also sprich, am Ende des Tages kommt es auf die C-Suite an und auf die Fähigkeit, den Mehrwert von Treasury zu erkennen und dann auch entsprechend die strategische Mitarbeit einzufordern.
Paul, wie siehst du das als CFO? Wie könnte dann Treasury einen strategischen Wertbeitrag konkret liefern?
Treasury ist für mich genauso eine Einheit von einer CFO-Organisation wie Rechnungswesen, Controlling oder FP&A, wie Anglo-Sachsen es nennen. Ich tue mich schwer, überhaupt darüber nachzudenken, dass man das rechtfertigen muss, bin ich ehrlich an der Stelle, ja. Das ist ein absolut No-Brainer. Also wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn du eine kleine Organisation hast, das kannst du auch aus Controlling machen, aber du musst einen Treasury-Kopf im Controlling haben. Das hat Vorteile, weil es gibt weniger Abstimmung zwischen Treasury und Controlling. Das kann eine wahnsinnige zeitintensive Aufgabe sein, diese Abstimmungen und so weiter. Wenn du es integriert hast unter eine Person oder diese Finance Director Struktur, Michael, wo Controlling und Rechnungswesen und Finance Cash Management drin ist, das hat Vorteile. Aber warum werden Treasurer nicht CFOs? Ich finde, das passiert viel zu selten, aber ich kenne viele guten Treasurer, die nicht CFOs werden wollen, weil sie so einen Spaß haben in ihren Treasury-Jobs mit den Tools und so weiter. So. Die wollen nicht diese ganze Verantwortung haben, CFO mit komischen PE-Guys wie Jens jeden Tag zusammenarbeiten zu müssen und so. Aber letzter Punkt an der Stelle, die Treasurer, die haben meistens einen besseren Bühnenpräsenz als die Controlling oder häufig als die Controlling-Leute, weil sie viel mehr in der Außenwelt unterwegs sind. Und die Controlling- und Rechnungswesen-Leute sind eher intern unterwegs. Ja, die reden ja mit Banken, die reden ja mit Investoren, die reden mit Leasingfirmen und so weiter und so fort. Die haben einen besseren Blick von der Makrowelt. Ich meine, mittlerweile gibt es ja hervorragende Treasurer in Deutschland, gerade in den großen Konzernen und so weiter, die super wichtig sind. Also es hat sich entwickelt und zwar deutlich. In England und Amerika gibt es eine separate Treasury-Studium. Die gibt es nicht in Deutschland, leider. Das ist auch ein großes Defizit hier in Deutschland, wo die Controller keine Ahnung haben vom Bilanzmanagement.
Annette, auch an dich nochmal meine Frage. Treasury als strategischer Werttreiber oder als Teil des Value-Creation-Prozesses für einen PE-Investor, ja oder nein? Und wenn ja, wie könnte so ein Wertbeitrag aussehen aus deiner Erfahrung?
Also die Antwort kann ich mir eigentlich fast sparen, weil ich als Treasurer natürlich sage.
Die Begründung wird interessant, Annette.
Ja, die Begründung ist einfach, weil Treasury steuert den Zeitpunkt, die Verlässlichkeit und den Preis der Liquidität. Und das ist sowas von strategisch. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken.
Und vielleicht ergänzend von mir, Treasury hat natürlich auch einen Risikomanagement-Aspekt, Thema Covenant Compliance. Ihr seid so ein bisschen das Frühwarnsystem, das wahrscheinlich als erstes sieht, wenn ein Unternehmen finanziell in schwere Gewässer zu kommen droht, korrekt?
Also Covenants ist mehr als Risikomanagement, lieber Michael. Covenants ist Überlebensmanagement. Wenn du die Covenants nicht einhalten kannst, dann hast du ein Gespräch am nächsten Tag mit deinen finanzierenden Banken. Und die sind meistens unangenehm. Und die wollen häufig Sachen wissen, die du selbst nicht weißt.
Und das ist ja auch Private Equity typisch. Also das Thema Covenants ist ja dann relevant, wenn du eine hohe Verschuldung hast. Und das ist typisch für Private Equity, wenn du mit dem Leverage arbeitest. Was muss denn ein Treasury im PE-Kontext relativ schnell erreichen an Fähigkeiten, um auch die Covenant-Compliance frühzeitig monitoren zu können? Es kann ja auch schnell nach dem Einstieg vom PE-Investor in Richtung Covenant-Bruch laufen, wenn's blöd läuft.
Also die Covenants, die hast du von Anfang an. Die werden verhandelt von den PEs, meistens mit Management. Aber Management war häufig ein Black Hole und haben die PEs gesagt, okay, wir arbeiten jetzt mit Zahlen von unserem Berater, weil die Firma es nicht verifizieren kann. Aber die Banken brauchen die Covenants, sonst machen sie keine Vereinbarungen. Das ist so. Das heißt, du kommst rein und du hast die Covenants und ja, du bist gezwungen, immer einen Weg zu finden. Ja, excuses don't work. Und fängst an mit Basics, Einnahmen, Ausgaben und dann kommst du da rein. Ich sage, in 3 Monaten hast du wenn du einen vernünftigen Treasurer hast, ja, oder einen vernünftigen Analyst hast, der CFO muss teilweise auch Treasurer sein, dann in 3 Monaten musst du einen guten Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben haben.
Und wir haben heute gelernt, auch dank Annette und den Erfahrungen von Paul und Jens, wie spannend, aber auch wie herausfordernd es ist, diese ersten Monate zu bewältigen, in einem Private Equity Kontext das Treasury aufzustellen und warum es wichtig ist, den Blutkreislauf, wie Jens es beschrieben hat, jederzeit im Blick zu behalten. Das ist mein Fazit unseres sehr kurzweiligen Podcasts heute hier. Auch wenn sehr viele Fachbegriffe gefallen sind, wir sehr tief in die Tiefen der Finanzabteilung eingestiegen sind, glaube ich, ist gut klar geworden, warum Treasury so eine wichtige Funktion ist. Liebe Annette, erstmal vielen Dank von uns allen dreien, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen Einblick zu geben in deine Arbeit und deine Herausforderung.
Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Und Jens und Paul, auch euch natürlich vielen Dank für euren Input wie immer.
Ja, war eine lebhafte Diskussion mit allen wichtigen Stakeholders dabei. Hat mir auch richtig viel Spaß. Ich hätte noch eine Stunde machen können. Bisschen fachlicher, liebe ich.
Wir outsourcen das, würde ich vorschlagen. Alle E-Mail-Adressen von Jens, von Paul und von Annette findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt die drei jederzeit anfunken, glaube ich, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Treasury, PE, Interim Management und so weiter. Ihr findet die drei auch auf LinkedIn. Zögert nicht, die Fragen zu stellen, die ich vergessen habe zu fragen oder die derzeit zum Opfer gefallen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und euer Interesse an diesem Thema. Wenn ihr so ein Projekt startet, wünsche ich euch natürlich ein gutes Händchen und dass ihr so Leute wie Annette an Bord habt, die es für euch wuppen können. Das war's für heute bei The People Equation. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, hört wieder rein. Wir verabschieden uns, eure TPE-Gruppe heute. Das waren Jens, Paul, Michael und unser Stargast Annette Gilles. Bis bald wieder. Bleibt gesund und munter.